Gut, ihr Lieben, dann fangen wir mal an. Mein Name ist Thomas Westermann. Ich bin einer der Ältesten in der Gnadengemeinde Berlin. Wir sind eine Gründung seit knapp 6 Jahren und wir freuen uns, in der Gemeinde Gottes mitzuwirken, in der Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Und ihm sei die Ehre, um ihn soll es gehen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Habt Acht auf die ganze Herde in diesem Seminar, mit Betonung auf Habt Acht und auf ganze Herde. Und wir haben circa 45 Minuten für erstmal die Lehre, wo vor allem ich reden werde. Und dann werden wir die Möglichkeit haben, auch noch Fragen einzubringen. Das heißt, wenn euch Fragen, Gedanken kommen während des Vortrags, dann könnt ihr die gerne dann noch loswerden. Und zu Beginn wollen wir aber den Herrn um Hilfe bitten im Gebet. Herr Jesus Christus, du, der du die Gemeinde mit deinem eigenen Blut, mit deinem kostbaren Blut erkauft hast, zu dir beten wir, dir danken wir von ganzem Herzen, dass du uns erlöst hast, dass du dich über uns erbarmt hast und so über jedes einzelne Schaf, was zu deinen Gemeinden weltweit gehört. Danke, dass du auf sie Acht hast, dass du der Oberhirte bist, den wir fürchten. Und so möchten wir jetzt auf dein Wort hören, deine Belehrung. Bitte gib uns Einsicht und gib uns auch Weisheit, Verständnis, das anzuwenden auf unseren Kontext, der so unterschiedlich aussehen kann. Aber deine Wahrheit ist allgenugsam und darauf bauen wir. Hab vielen Dank dafür. Amen. Ja, die Gemeinde ist ein bunt gemischter Haufen und du kennst dort verschiedenste Leute. Du siehst, einige sind vielleicht eher zurückgezogen, es ist nicht so leicht, an sie heranzukommen. Vielleicht kennst du sie noch nicht persönlich, du weißt nicht genau, wo sie stehen. Manche wollen das vielleicht auch gar nicht. Und dann gibt es manche, die besuchen sogar verschiedene Gemeinden oder sie ziehen sich immer mehr zurück und verlassen vielleicht sogar die Gemeinde. Vielleicht wenden sie sich sogar ab vom Glauben und das kommt völlig überraschend für dich. Und all das zeigt uns, es ist eine große Verantwortung und eine große Frage, wie können wir Acht haben auf die ganze Herde? Und doch ist es das Gebot der Heiligen Schrift für uns als Hirten, habt Acht auf die ganze Herde. Und das ist, womit wir uns in diesem Seminar beschäftigen wollen. Dass du lernst, über die ganze Herde zu wachen, Acht zu haben auf die einzelnen Seelen in der Herde. Das ist wichtig für die Schafe. Das ist wichtig, weil sie brauchen Leitung. Sie brauchen Nähe, sie brauchen Führung, sie brauchen Nahrung und Schutz. Aber es ist auch wichtig für dich. Du brauchst biblische Anleitung. Du musst wissen, wie. Du musst Gottes vollmächtiges Wort hören und Klarheit bekommen, wie du deinen Dienst ausführen kannst. Und dann ist es auch ein so wichtiges Thema für den Herrn Jesus Christus selbst, weil er ist der Oberhirte. Er hat die Schafe erkauft mit seinem eigenen Blut. Und er möchte, dass wir als Unterhirten Recht Acht haben auf sie. Und deswegen ist dieser Auftrag so groß. Gott fordert von Hirten Rechenschaft für jede einzelne Seele. Nun, einige von euch sind sicherlich Älteste und ich möchte mal kurz fragen, wer ist ältester Hirte in einer Gemeinde? Das ist wunderbar, so eine Freude und gleichzeitig freue ich mich genauso über jeden anderen, der hier ist. Vielleicht bist du in der Zurüstung für den Hirtendienst oder im erweiterten Leitungskreis, unterstützt Hirten. Vielleicht bist du Ehefrau eines Hirten, vielleicht wie auch immer. Und wir können sagen, auch wenn du nicht oder noch nicht als Ältester dienst, für uns alle ist dieses Thema wichtig, denn wozu ruft der Herr Jesus uns in Matthäus 28? Was ist unser aller Auftrag als Christen? Macht zu Jüngern. Ja, alle Nationen. Macht zu Jüngern, erreicht sie mit dem Evangelium und lehrt sie. Halten alles, was ich euch geboten habe. Wir alle sind zur Jüngerschaft berufen und wenn wir an Hebräer 10, Vers 24 denken, dann sehen wir dort auch die Aufforderung, achtet aufeinander, gebt aufeinander Acht. Die Hirten sollen Acht haben auf die ganze Herde, aber wir alle sind aufgefordert, aufeinander zu achten. Und insofern ist dieses Thema für jeden von uns wichtig. Ein junger Prediger kam mal zu Spurgeon und er sagte, meine Gemeinde ist zu klein. Ich habe weniger Glieder in der Gemeinde, als ich verdiene. Ich sollte eine größere Gemeinde haben. Und Spurgeon fragte ihn, ja, wie viel sind denn in deiner Gemeinde? Und er antwortete darauf, 100. Oh, und Spurgeon sagte, das wird genug sein, um vor dem allmächtigen Gott Rechenschaft für diese Seelen abzugeben. Und wir können sagen, Amen. Und ich kann sagen, mit wesentlich weniger als 100, aber ich bin dankbar, dass es nicht so viele sind, für die ich Rechenschaft ablegen muss. Denn es ist eine große Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, habt Acht auf die ganze Herde. Und wir wollen uns heute drei Anforderungen an deinen Hirtendienst anschauen, damit du auf die ganze Herde Acht hast. Drei Anforderungen an deinen Hirtendienst, damit du auf die ganze Herde Acht hast. Und wir beginnen mit der richtigen Ausrichtung. Das ist Dienst. Damit steht und fällt alles, dass du verstehst, du bist zum Dienst berufen, ein Diener zu sein. Zweitens, dein Augenmerk müssen Menschen sein. Es geht um Seelen, es geht um Personen und um nichts anderes. Und drittens, deine Aufgaben, ja, das Praktische, was darauf aber erst aufbaut. Wenn du die richtige Ausrichtung hast, wenn du das richtige Augenmerk hast, dass du deine Aufgaben als Hirte ausführst, nämlich kennen, nähren, führen und schützen, so können wir sie zusammenfassen. Diese Anforderungen an deinen Hirtendienst, die wollen wir uns anschauen in diesem Seminar. Und wir wollen beginnen mit der richtigen Ausrichtung. Dort müssen wir beginnen. Wenn wir einfach nur darüber sprechen, was wir zu tun haben, das wollen wir zwar gerne und irgendwie praktische Tipps kriegen, wie kann ich es besser machen. Aber all das wird scheitern, wenn dein Herz nicht richtig ausgerichtet ist. Wenn du nicht auf den Herrn Jesus blickst und von ihm lernst und mit einer richtigen Einstellung deinen Dienst ausführen möchtest. Leiter werden in der Bibel sehr häufig als Diener bezeichnet. Das ist, was uns Leiter charakterisieren muss, Diener zu sein. Wir sehen das zum Beispiel beim Apostel Paulus, der lehrt im Kolosserbrief, Kapitel 1. Wir haben schon mal, manche Male wurde darauf Bezug genommen. Wir wollen aber gerne kurz aufschlagen, Kolosser 1. Paulus gibt dort neben dem, dass er immer viel den Blick wegrichtet von sich, aber manchmal richtet er ganz bewusst den Blick auf seinen Dienst. Wir haben schon gesehen, sein Vorbild ist wichtig. Und in Kolosser 1 schreibt er in Vers 25, deren Diener ich geworden bin, bezieht sich auf die Gemeinde. Paulus sagt, ich bin ein Diener der Gemeinde. Und dieser Dienst, der bedeutet einiges für ihn. In Vers 24 sehen wir, dass er leidet, um Christi willen, aber auch um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus leidet um der Gemeinde willen. Das bringt seinen Dienst mit sich. Und Vers 29 sehen wir, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Paulus wusste, was Dienst ist und dass Dienst etwas kostet. Und dann denken wir natürlich an den Herrn Jesus selbst. Johannes 13, wir können uns jetzt die Stelle nicht lange anschauen, aber ich weiß, dass ihr sie gut kennt und damit vertraut seid. Aber dieses Beispiel ist unfassbar. Es ist der Herr Jesus selbst in den letzten Stunden seines Lebens, im Angesicht des Todes. Wenn du überlegst, was dich alles belasten kann und wie es es schwer für dich macht, den Schafen zu dienen, dich auf ihre Probleme zu fixieren, wenn du selbst eingenommen bist von deinen Nöten. Aber der Herr Jesus, der wusste, er wird bald sterben. Aber dann sah er da diese Jünger, die bekannt dafür waren, dass sie miteinander diskutieren und streiten, dass sie eine stolze Einstellung haben, allzu oft. Und einer von ihnen war der Verräter. Aber der Herr Jesus zeigt sein Herz, seine Hingabe, indem er sich kniet und die Füße wäscht, indem er den geringsten Dienst ausführt und damit deutlich macht, er war ein Diener von ganzem Herzen. Markus 10 bringt es auf den Punkt. Wir kennen diesen Schlüsselvers des Markus-Evangeliums, der so treffend den Dienst des Herrn Jesus beschreibt. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ein Diener war der Herr Jesus, ein Diener war Paulus, ein Diener solltest du sein als Hirte. Und diese Lektion, die lehrt der Herr Jesus auch ganz explizit. Wenn wir hier im Markus-Evangelium bleiben und einfach mal eine oder zwei Seiten nach vorne blättern, dann landen wir in Markus 9 und dort sehen wir zunächst Jünger, die wieder einmal die Größten sein wollen. Markus 9, dort hatten sie nun gegen Ende des Dienstes Jesu viel persönliche Belehrung empfangen, wurden vorbereitet, zugerüstet für ihren Dienst, wenn er nicht mehr da ist. Und sie hatten gerade einiges an Belehrung empfangen. Sie hatten sogar miterlebt, drei von ihnen, die Verklärung. Und in Markus 9, Vers 33, als sie vom Norden, von Caesarea Philippi, der Gegend nach Kapernaum kamen, Vers 33, da waren sie zu Hause angelangt und Jesus fragte die Jünger, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie hatten offenbar geredet, Lukas 9 zeigt uns, der Herr Jesus wusste es bereits, was sie da geredet haben. Er kennt die Herzen und trotzdem fragt er sie, weil er möchte, dass wir nachdenken und er möchte auch, dass du nachdenkst. Und hier fragt er die Jünger und sie, Vers 34, schwiegen. So wie unsere Kinder, wenn wir sagen, worüber habt ihr da gelacht? Was habt ihr gerade geredet? Und sie schweigen betreten. Die Jünger schweigen, denn, sagt der Text, sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Die Jünger hatten das im Sinn, Ehre, Karriere, Größe, nicht Dienst. Und darüber diskutierten sie, wer wohl der Größte unter ihnen sei und wie oft treibt auch uns dieses Verlangen, groß zu sein. Der Jesus muss sie richtig ausrichten. Aber wir müssen noch etwas bedenken an dieser Stelle. Direkt vor Vers 33 sehen wir Jesu zweite Leidensankündigung. Und das macht die ganze Sache noch viel dramatischer. Die Jünger hatten nicht nur über ihre Größe debattiert, sondern sie hatten es danach oder nach dem getan, dass der Herr Jesus ihnen angekündigt hat, dass er für sie sterben wird, für die Rettung der Menschen sterben wird. Er geht in den Tod und sie debattieren über ihre Größe. Er bringt das größte Opfer, bereitet sich darauf vor, das größte Opfer zu bringen und sie suchen Ehre für sich. Er zeigt ihnen, was wahre Demut ist und sie demonstrieren ihren Hochmut. Und ich frage dich und mich selbst, wie oft ist das auch unsere Ausrichtung? Größe, Stolz, der Größte sein. Wie oft lehren wir, predigen wir, um Beifall zu empfangen? Wie oft tun wir unsere Dienste, um gesehen zu werden dabei? Was treibt dich eigentlich an in deinem Dienst? Das müssen auch wir uns als Leiter fragen. Umso mehr. Mit aller Öffentlichkeit, mit allen Menschen, die uns sehen und zuhören. Was treibt mich an? Deine Ausrichtung muss Dienst sein. Wenn du kein Diener bist, dann wirst du nicht Acht haben können auf die ganze Herde. Brauchst die richtige Ausrichtung. Demütiger Dienst. Und das ist, was der Herr Jesus den Jüngern lehrt. Vers 35. Er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Der Letzte, der sitzt hinten auf den billigen Plätzen. Der Letzte, der stellt sich als Letzter in die Schlange an. Der Letzte, der redet nicht drauf los, sondern hört zu und lässt andere. Und dann ein Diener, der schaut nicht auf die eigenen Bedürfnisse, der schaut auf die Bedürfnisse des anderen. Der möchte nicht, dass Menschen sich um ihn drehen, sondern er möchte sich um die anderen drehen. Nun, das ist, wozu Jesus uns ruft. Der Letzte sein und aller Diener. Das ist wahre Größe. Jemand, der nicht reinkommt in den Raum und sagt, seht her, ich bin da. Ist das nicht toll? Wolltet ihr nicht alle mich sehen und hören? Nein, sondern der reinkommt und sagt, du bist da. Schön, dass du hier bist. Wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Das ist die Einstellung, die wir brauchen, wenn wir Acht haben wollen auf die ganze Herde. Denn auch in der Gemeinde haben die Menschen Bedürfnisse, oder? Sie haben viele Bedürfnisse. Und wenn du versuchst, als Hirte diesen Bedürfnissen zu dienen, dann kann es schnell passieren, dass du sagst, oh, es bin immer ich, der opfern muss. Ich gebe so viel und ich bekomme so wenig zurück. Ja, ich tue das alles, ich setze mich ja gerne ein, aber wenn doch wenigstens jemand Danke sagen würde am Ende. Vielleicht führst du gar Buch über die Opfer, die du gebracht hast. Und über das, was du dafür doch bitte verdienst. Nun, das kann unsere falsche Ausrichtung sein. Und wir brauchen die Ausrichtung eines demütigen Dieners, denn als Hirten sind wir berufen zum Dienen und nicht zum Herrschen. Wir sind berufen zum Dienen, nicht zum Herrschen. Gott möchte es so, dass wir Diener sind. Der Dienst dreht sich nicht um dich. Der Dienst dreht sich um deine Geschwister, für die du, denen du berufen bist, Gottes Werkzeug zu sein. Die Gemeinde, sagen wir mal, wie das im Krankenhaus von Sündern, oder? Wir wissen, dass Menschen nicht komplett sind, dass sie nicht fertig sind, dass sie zu lernen haben und wachsen müssen. Aber doch kann sich das einschleichen, dass wir Erwartungen haben an sie, oder? Dass wir eben erwarten, dass man uns dankt und lobt und wertschätzt. Aber wir sollten erwarten, dass sie sündigen. Wir sollten erwarten, dass sie ungeduldig, undankbar, selbstzentriert sind. Wir sollten erwarten, zu dienen und uns zurückzunehmen, gerne zu opfern. Dass das unser Herzschlag ist, so wie der Herr Jesus gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ein Professor am Seminary sagte immer, Schafe beißen. Und ich habe die Wunden, die das beweisen. Nun, ich habe nachgelesen, es kann tatsächlich vorkommen, dass Schafe beißen, aber wirklich nicht so häufig. Aber das war eine sehr treffende Aussage. Wenn du im Dienst bist, dann kannst du das auch beweisen, dass Schafe beißen, dass sie wirklich beißen. Und das müssen wir erwarten, Brüder. Wir müssen erwarten, dass wir gebissen werden und dass es kostet. Dienst, Hirtendienst, kostet, Hirtendienst erfordert Opfer. Und das muss unser Herzschlag sein, unsere Ausrichtung. Ich bin bereit, das zu geben in den Fußspuren meines Herrn, der das für mich gegeben hat. Das also ist die erste Anforderung an deinen Hirtendienst, deine richtige Ausrichtung, der Dienst. Nun, eben ist schon angeklungen, was die zweite Anforderung ist, nämlich dein Augenmerk Menschen. Dein Augenmerk müssen Menschen sein. Und manch ein Hirte sagt vielleicht, ich habe keine Zeit für all diese kleinen Fragen und Bedürfnisse der Menschen. Ich habe keine Zeit für Seelsorge, für Besuche. Das sollten andere machen. Andere, die dafür wirklich begabt sind. Nun, es ist so, dass wir tatsächlich andere mit einbinden sollten in den Dienst, dass wir uns multiplizieren sollten, aber unsere Einstellung darf nicht sein, ich habe keine Zeit für die persönliche Arbeit, das ist auch schon angeklungen in einem Vortrag. Das kann nicht unsere Einstellung sein. Unsere Einstellung muss sein, ich bin für die Menschen da. Ich bin ein Diener von Menschen. Hirtendienst ist Menschendienst und wir sehen das am Herrn Jesus und dann Paulus wiederum. Der Herr Jesus, der sah den Einzelnen, er führte immer wieder Einzelgespräche, oder? Er nahm sich Zeit für die Leute und ihre Bedürfnisse. Erstaunlich. Gottes Sohn. Und gleichzeitig sah er aber nicht nur ein paar Einzelne, in die er sich investierte, sondern in Matthäus 9 lesen wir zum Beispiel, oder Markus 6, dass er das ganze Volk, die ganze Volksmenge sah und dass er sagte, diese sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ermattet und vernachlässigt. Er blickte auf die ganze Herde und er sah ihre Bedürfnisse. Und diese Perspektive sollten wir auch haben. Wir schauen uns ebenso Paulus an und wir haben gestern schon aus Apostelgeschichte 20 gehört, brauchen da jetzt nicht viel Kontext für. Wir können einfach noch ein bisschen in ein paar Verse hineinblicken, die euch sicherlich auch vertraut sind. Paulus, eben der, wie wir gesehen haben, seinen Dienst beschreibt gegenüber der ganzen Gemeinde und den Einzelnen, sich bezieht auf die Gemeinde in Ephesus. Er sagt in Vers 20, Apostelgeschichte 20, Vers 20, wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Und dann auch in Vers 31 führt er aus, dass er drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört hat, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Ich bin sicher, Paulus' Zeitplan war mindestens genauso voll wie deiner und meiner oder Jesu Zeitplan. Und trotzdem bezeugt Paulus, dass er jeden Einzelnen unter Tränen ermahnt hat. Dass er nicht nur öffentlich der große Redner war, sondern dass er auch in den Häusern den Menschen gedient hat. Das war keine Einstellung eines distanzierten Vorgesetzten oder CEOs. Nein, das war die Einstellung eines Dieners, der auf Menschen blickt, der keine Ausreden bringt, sondern Opfer. Der nicht sagt, oh, meine Stärken, die sind in der Kanzel, die sind einfach nicht so richtig mit den Menschen. Oder der sagt, ich habe zu viele Termine. Nein, jede Seele zählt und das muss unser Augenmerk sein. Paulus ermahnt in Vers 28 auch uns alle. Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wen spricht Paulus hier an? Was sagt er? Die Ältesten, ja. Nennt sie hier, mit dem wir haben das gesehen, Älteste, Aufseher, Hirten, synonym verwendet, beschreiben dasselbe Amt. Hier sagt er, die Aufseher, das heißt, das sind die, die vorstehen, und trotzdem beschreibt er ihr Amt, ihren Dienst, vor allem damit, dass sie was tun sollen? Hüten. Ja, hier ist wieder dieses Verb himeno, was verwandt ist mit dem Nomen pimen, der Hirte. Und hier sind es also die hüten. Und immer wieder wird dieses Verb verwendet, auch in 1. Petrus 5 und Epheser 4, Johannes 21. Immer wieder lernen wir, dass ein Ältester, ein Aufseher eben ein Hirte ist und dass er hütet. Das ist seine Aufgabe. Und dann heißt es hier in diesem Vers, dass er die Gemeinde Gottes hütet. Das zeigt uns, es ist eben nicht unsere Herde, sondern Gottes Herde. Gottes Herde, die der Herr Jesus mit seinem eigenen Blut erworben hat. Deswegen gehört sie ihm und sie liegt ihm am Herzen. Und trotzdem sagt er auch, es ist die ganze Herde. Das spricht von jedem Einzelnen, jeder Einzelne, der zählt, und einer bestimmten Herde. Es ist eine definierte Gruppe von Menschen. In 1. Petrus 5 lesen wir, dass euch Zugewiesene oder die Herde Gottes bei euch. Es ist eine konkrete Gruppe von Menschen, die euch anvertraut ist, liebe Hirten von Ephesus oder liebe Hirten von welcher Gemeinde auch immer ihr dient, die euch zugewiesen sind. Und auf die sollt ihr Acht haben, auf jeden Einzelnen. Es ist die Gemeinde Gottes, sie gehört dem Herrn Jesus Christus, aber wir sollen ihn unterstützen als Unterhirten. Und dann wollen wir noch Hebräer 13, Vers 17 kurz anschauen. Hebräer 13, Vers 17. Ja, eigentlich ein Gebot für die Geschwister oder bekennenden jüdischen Christen, die im Hebräerbrief angesprochen werden, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Aber wir schauen uns den Aspekt an, wie die Führer beschrieben werden. Führer hier übrigens auch als ein Synonym für Älteste, für Aufseher. Über die Ältesten heißt es also hier, sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Hirten wachen über Seelen. Das heißt, sie sorgen für diese Seelen, sie arbeiten proaktiv, aber sie sind auch wachsam. Wachsam, welche Gefahren kommen, wachsam, was dieses einzelne Schaf, diese einzelne Seele durchlebt. Das ist die Aufgabe von Hirten, über einzelne Seelen wachen. Und alles im Bewusstsein, dass sie eines Tages vor dem heiligen Gott dafür Rechenschaft ablegen werden. Das heißt es hier. Sie werden Rechenschaft ablegen. Und das ist ein Begriff, aus welchem Fachgebiet? Rechenschaft ablegen. Ja, Finanzen, Verwalterschaft, Buchhaltung. Genau, es geht um die Buchhaltung. Etwas, was aufgerechnet wird. Und wenn du als Hirte deiner Gemeinde vorstehst, dann weißt du, du trägst Verantwortung dafür, wie Finanzen verwaltet werden. Jeder Euro, wie er ausgegeben wird und auch, dass am Ende die Berichte stimmen und ihr wirklich treu darin seid und das auch zeigen könnt. Nun, so wie du jeden Euro in deiner Gemeinde verwalten solltest, wirst du auch Rechenschaft ablegen für jede Seele, wie du sie verwaltest. Vielleicht fixieren wir uns so oft auf das, ja, das Geld, den Besitz, die Güter, vielleicht das Gebäude, alle möglichen Dinge, die wir zu verwalten haben. Aber der Herr sagt, Rechenschaft wirst du ablegen vor mir für die Seelen, über die du wachst oder wachen sollst. Gott kennt die Seinen, oder? Er weiß, wer seiner ist. Und er möchte, dass wir als Unterhirten gut über die Seinen wachen. Das heißt, du solltest besser alle im Blick haben. Und das heißt, das beendet in meinen Augen auch jegliche Diskussion über Gemeindemitgliedschaft. Wir brauchen alle eine klar definierte Gemeindemitgliedschaft, damit wir wissen, für welche Seelen tragen wir Verantwortung und für welche nicht. Welche besuchen die Gemeinde, welche gehören dazu? Was sind die Seelen, für die Gott von mir Rechenschaft fordern wird? Das möchte ich bitte geklärt haben. Also der zweite Punkt hier, die zweite Anforderung an deinen Hirtendienst ist, dein Augenmerk müssen Menschen sein. Hirtendienst ist Dienst am Menschen. Menschen sind deine Priorität. Und zwar mehr als Finanzen und Gebäude, als Programme, als Pläne, als Marketing. Alles nicht schlecht. Alles können hilfreiche Werkzeuge sein und unterstützen. Aber wir müssen aufpassen, Geschwister, dass wir nicht unser Fokus oder den Fokus auf die Menschen verlieren. Wir dürfen die Menschen nicht aus dem Blick verlieren. Bei allem anderen, was wir tun und machen müssen, bei allen Aufgaben, die sich auf dem Schreibtisch stapeln, bei allem, wonach verschiedene Dienstbereiche schreien. Wir dürfen nicht die Menschen dabei aus dem Blick verlieren. Alle Dienstbereiche, alle Ressourcen müssen letztlich den Dienst am Menschen unterstützen. Johannes schrieb in 3. Johannes 4, was sagte er? In 3. Johannes 4, ich habe keine größere Freude, als dass die Bilanz stimmt, als dass die Reichweite in den sozialen Medien wächst, als dass der Kaffee gut schmeckt bei uns. Was ist seine größte Freude? Ihr wolltet schon richtig sagen. Dass die Kinder in der Wahrheit wandeln, okay? Und zwar jedes Kind, ihr Wandel, wie jede Seele in der Gemeinde, dass sie den Herrn lieben und in der Wahrheit wandeln. Das macht uns am meisten Freude oder sollte uns am meisten Freude machen. Und wenn uns das am meisten Freude macht, dann sollten wir auch am meisten Arbeit daran investieren und nicht den Fokus verlieren. Also deine Ausrichtung muss Dienst sein, dein Augenmerk müssen Menschen sein. Und zwar ganz egal, wie du bist, wie wir unterschiedlich begabt sind. Ja, wir sind unterschiedliche Typen als Hirten in der Gemeinde. Wir haben unterschiedliche Begabungen. Und es ist auch in Ordnung, wenn der Dienst am Menschen von deinem Mitältesten anders aussieht als deiner. Wenn er anders Gastfreundschaft lebt, wenn er anders redet, wenn er ein anderer Typ Mensch ist, alles in Ordnung. Aber was uns vereinen muss und was bei uns beiden, bei uns allen zu sehen sein muss, ist, dass wir Menschen lieben. Und Schafe werden das merken, ob du sie aufrichtig liebst, ob du wirklich Interesse an ihrer Person hast und vor allem an ihrer Seele letztlich. Also, wir haben gesehen die zwei Anforderungen bisher, mit denen wir beginnen müssen, was die Grundlage bildet. Deine Ausrichtung ist Dienst, dein Augenmerk sind Menschen und nun drittens deine Aufgaben. Was machen Hirten? Was sind unsere konkreten Aufgaben? Was macht ein wirklicher Hirte, der sich um wirkliche Schafe kümmert, die Wolle haben und blöken, diese Schafe? Was macht ein Hirte? Weidet sie. Ja, genau, führt sie zu guter Nahrung. Er führt sie an und führt sie eben zu gutem Fressen und Trinken. Verteidigt sie vor Gefahren, ja, sehr gut. Schert sie, genau, kümmert sich um ihr Aussehen, nein, mehr vielleicht um ihre Reinheit, Gesundheit und auch, ja. Nun, aber im Kern können wir sagen, ein Hirte kümmert sich um das Wohl der Schafe. Aber diese Tätigkeiten, die ihr beschrieben habt, die sind auch die Tätigkeiten, die wir im Kern für unsere menschlichen Schafe in der Gemeinde übernehmen sollten. Und hier haben wir sie als vier Aufgaben zusammengefasst: kennen, nähren, führen, schützen. Das habe natürlich nicht ich mir ausgedacht. Hier ist ein hilfreiches Buch, The Shepherd Leader, der Hirtenleiter. Da werden auch diese vier Tätigkeiten, Aufgaben gelehrt, aber immer wieder finden wir auch in verschiedenen Ressourcen über den Hirtendienst diese Tätigkeiten. Was machen Hirten? Kennen, nähren, führen, schützen. Das wollen wir uns jetzt noch kurz anschauen, wie wir also praktisch Acht haben können auf die ganze Herde. Und zwar erstens muss ein Hirte seine Schafe kennen. Alles beginnt damit, dass er weiß, wer gehört überhaupt zur Herde. Wir haben gerade schon angesprochen, es beginnt mit einer klar definierten Mitgliedschaft. Wer sind eigentlich unsere Schafe? Für wen sind wir verantwortlich? Das müssen wir definiert haben. Und dann, wenn das klar ist, dann müssen wir uns um jedes Einzelne kümmern. Das bedeutet, sie persönlich zu kennen. Ihre Geschichte, ihren Hintergrund, wer sie sind, was sie ausmacht, was sie geprägt hat. Das wird uns so viel lehren darüber, wie sie sich verhalten, wie wir mit ihnen gut umgehen können. Wir wollen kennenlernen, was sie für Stärken und Schwächen haben, was sie für Begabungen haben, die sie einsetzen sollten, wie ihre Familiensituation ist und natürlich, wie ihr geistlicher Zustand ist. Wir wollen das mehr und mehr kennenlernen, wir wollen auf dem aktuellen Stand bleiben. Das bedeutet, Schafe zu kennen. Warum ist das so wichtig, die Schafe zu kennen? Nur wenn du sie kennst, kannst du ihnen effektiv dienen, ist, was wir in Apostelgeschichte 20 gesehen haben. Müssen sie kennen, müssen ihre Bedürfnisse sehen, um diesen Bedürfnissen begegnen zu können. Um sie, wenn nötig, unter Tränen zu ermahnen, oder? Dafür müssen wir verstehen, was sie gerade brauchen. Vielleicht braucht jemand Trost, vielleicht braucht jemand Ermutigung, aber vielleicht braucht jemand auch Ermahnung oder Korrektur zur Rechtweisung, Konfrontation. Wir müssen wissen, wer sie sind und was sie brauchen. Sonst können wir nicht Acht haben auf sie. Und du als Hirte musst Initiative dafür ergreifen. Wenn du Rechenschaft für sie ablegen sollst, bleibt dir nichts anderes übrig, als dass du es in die Hand nimmst. Du kannst nicht sagen, ach, wäre doch auch mal schön, wenn jemand auf mich zukommt. Ich stehe immer hier rum, ich bin immer da, ich sage den Leuten immer, ich bin da, aber es kommt halt keiner. Nein, wir tragen die Verantwortung. Und dazu empfehle ich dir, ermutige ich dich, dass du dir ein konkretes Ziel setzt. Wie schaffst du es, die Schafe Stück für Stück kennenzulernen und sie zu begleiten in ihrem Leben? Eben das, was ich kurz zusammengefasst habe, gerade mitzukriegen aus ihrem Leben. Eine Möglichkeit ist zu sagen, es gibt einen regelmäßigen Zeitraum, in dem ich Kontakt habe mit dieser Person. Definier den auf eine machbare Weise, nämlich, dass du vielleicht sagst, jeden Monat oder alle 6 Wochen möchte ich ein konkretes Gespräch haben mit jedem Schaf, für das ich Verantwortung trage. Vielleicht ist es mindestens ein Telefonat, was möglich ist, vielleicht ist es ein persönliches Gespräch, umso besser, vielleicht am Sonntag, vielleicht zu einer anderen Veranstaltung davor, danach, vielleicht eine direkte Verabredung dafür, aber dass du involviert bleibst im Leben und dass Stück für Stück die Beziehung wächst. Ich spreche nicht von 3 Stunden, ganzer Sonntagnachmittag, ganzer Abend, jeden Monat. Es ist vielleicht schwierig umsetzbar, je nachdem, für wie viele Schafe du Verantwortung trägst. Aber es sollte doch so viel sein, dass du zum Beispiel Gebetsanliegen erfragen kannst, dass du auch nächstes Mal wieder aufgreifen kannst, wie es sich entwickelt hat, was er oder sie mit dir geteilt hat, dass du erfährst, gibt es aktuell Herausforderungen, Bedürfnisse, hast du vielleicht Fragen an die Gemeinde, hast du Anliegen, Anmerkungen, verstehst du was nicht, besorgt dich etwas, gibt es konkrete persönliche Kämpfe, wo du Rat benötigst. Und dann kann es sein, dass du einen Folgetermin ausmachen musst, um dem nachzugehen. Aber wichtig ist, da dran zu bleiben und Stück für Stück Beziehung zu bauen. Wenn dieses Vertrauen wächst, dann hast du ein Fundament, auf dem du aufbauen kannst, wenn wirklich Nöte entstehen. Und dann hast du eine Beziehung gebaut, auf Basis von der die Schafe viel eher auf dich zukommen werden. und sagen werden, ich weiß, dieser Hirte, der kennt mich, der lernt mich kennen, der sorgt sich um mich, der zeigt Interesse. Jetzt habe ich was und jetzt komme ich zu ihm. Und jetzt weiß ich, dass er hört und dass er mich kennt und dass er mir guten Rat und Anleitung geben wird. Wir kommen am Ende noch zum Q&A, zu der Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber vielleicht hast du schon jetzt eine brennende Frage und sagst, wie soll das gehen bei den vielen Schafen, für die ich Verantwortung trage? Was sagst du alle 4, 6 Wochen? Das ist unmöglich. Wie soll ich da alle kennen? Eine entscheidende Antwort, die ich dir sagen möchte, ist Pluralität. Wir haben schon davon gehört. Ältestendienst ist nichts für einen alleine, sondern für mehrere qualifizierte Männer. Damit wir uns aufteilen können. Wir sind trotzdem für alle Schafe verantwortlich und da, aber wir können uns effektiv aufteilen und sagen, wer sich um welche Schafe gezielt kümmert. So machen wir das als Hirten und es ist sehr hilfreich, es ist auch entlastend zu wissen, ja, wir tragen gemeinsam die Verantwortung für diese Schafe. Ich kann nicht zu jedem Beziehungen bauen in die Tiefe, aber doch zu einem Teil und für die übernehme ich besonders Verantwortung. Und wenn du sagst, es sind immer noch zu viele, der Schlüssel reicht nicht aus, 3 Hirten für 600 Schafe, das schaffen wir nicht. Und ich sage, ja, stimmt, ihr habt zu wenige Hirten. Ihr müsst trainieren, ihr müsst zurüsten, ihr müsst einsetzen. Das ist eure Verantwortung. Es gibt sicherlich weitere qualifizierte Männer oder Männer, die, wir haben die Qualifikation gesehen, die dahin reifen können. Dann musst du multiplizieren und weitere zurüsten. So, dass ihr am Ende als Älteste keine Ausreden mehr vorbringt, sondern sagt, ja, wir übernehmen Verantwortung für jedes Schaf, für jede Seele, in unserer Gemeinde. Vielleicht hast du noch eine Frage und sagst, ich bin eher der Typ Prediger. Ich bin gut auf der Kanzel, aber eben nicht so, wenn es um die Seelsorge und die Jüngerschaft geht. Nun, wir betonen alle die Kanzel, wir betonen alle die Auslegung des Wortes. Wir nennen das präventive Seelsorge, richtig? Wir sagen, es ist so wertvoll, die Gemeinde regelmäßig zu belehren. Wir müssen nicht jedem Einzelnen die Wahrheiten sagen, wir können sie allen gemeinsam sagen. Amen. Und gleichzeitig ist es so, dass es manche Dinge gibt, die persönlich angesprochen werden müssen. Und die wir eben nicht von vorne lehren können und persönlich ansprechen sollten, schon gar nicht von der Kanzel. Nun, wir müssen eben zuhören, wir müssen verstehen, wo steht der Einzelne, damit wir gezielt Wahrheiten weitergeben können. Und gleichzeitig als Prediger, als Lehrer möchte ich dich ermutigen, weil je mehr du Zeit verbringst mit den Schafen und sie wirklich kennst und weißt, was sie bewegt, desto besser werden deine Predigten sein. Desto relevanter für die Gemeinde werden deine Predigten sein. Weil sie nicht einfach nur Wissen ausschütten über die Köpfe, sondern weil sie ins Leben der Menschen sprechen, weil sie anwenden, so wie die Gemeinde wirklich ist, was sie gerade braucht. Also es wird deinen Lehrdienst bereichern und es ist etwas, was der Pastor in der Gemeinde in der nächsten Stadt oder um die Ecke ihnen niemals geben kann und was der Online-Prediger ihnen schon gar nicht geben kann, nämlich die Wahrheit für sie entfalten, für sie persönlich, auf Basis von einer Beziehung, wo die Gemeinde da sitzt und weiß, das ist mein Pastor, der kennt mich. Und das hat eine andere Kraft, wenn der zu mir spricht und wenn der das Wort Gottes anwendet. Also, erstens, wir fangen an, die Schafe zu kennen. Das ist nötig. Zweitens, wir müssen sie nähren und da haben wir quasi gerade schon hinübergeleitet. Schafe brauchen Nahrung zum Leben und für unsere Schafe in der Gemeinde ist was die Nahrung? Das Wort Gottes. 1. Petrus 2, Vers 2 sagt, das ist die Milch, durch die wir heranwachsen. Und Epheser 5, Vers 26 zeigt uns, dass das Wort, das Wasserbad im Wort, das Reinigungsmittel für die Gemeinde ist. Unsere Gemeindeglieder brauchen das Wort Gottes. Das ist die Aufgabe eines Hirten. Deswegen heißt der Hirtenlehrer in Epheser 4, Vers 11. Deswegen sehen wir schon in Apostelgeschichte 6, wie sie sich darauf fokussieren, auf das Wort und das Gebet. Hirten sind natürlich zum Lehren berufen, das Wort Gottes auszuteilen. Das ist eine von unseren zentralen Aufgaben, um nicht zu sagen die zentrale Aufgabe. Deswegen müssen wir lehrfähig sein, wie wir heute auch gehört haben. Wie nähren wir die Schafe? Nun, einerseits, wie gesagt, öffentlich, durch Auslegungspredigt, aber auch durch Hauskreise, Männertraining, verschiedene Bibelstunden, verschiedene Wege, wie wir die Schafe lehren, gemeinsam. Aber dann eben, wie gesagt, auch persönlich. Manche Dinge musst du persönlich weitergeben. Wenn du jemanden kennst und ihm die Wahrheit ins Leben sprichst, durch eine Jüngerschaftsbeziehung. Und ja, wenn nötig ist, wenn es einfach konkrete Herausforderungen gibt, wo du helfen musst, dran arbeiten musst durch biblische Seelsorge. Das ist der Weg, wie wir die Schafe ernähren. Entsprechend dem, was alle brauchen, gemeinsam, und entsprechend dem, was der Einzelne persönlich braucht. Deine Aufgaben sind kennen, nähren, drittens führen. Vielleicht hast du schon mal gehört, sicherlich hast du schon gehört, dass Schafe orientierungslos sind, dass sie hilflos sind, aufgeschmissen sind, wenn sie allein sind, wenn keiner sie anleitet. Sie brauchen Führung. Wir haben uns schon zwei Verse vor allem angeschaut, in Apostelgeschichte 20, 28. Wie hießen da nochmal die Ältesten, die Hirten? Aufseher, okay, Aufseher. Aufseher passen auf, die führen. Und dann haben wir in Hebräer 13, Vers 17 eine weitere Beschreibung gesehen, weitere Bezeichnung. Führer, okay, Führer, führen. Ja, das ist unsere Aufgabe, vergiss das nicht. Wir müssen führen, wir müssen leiten, wir müssen vorangehen. Hirten gehen immer voran und Schafe folgen ihnen nach. Hirten laufen niemals hinten und treiben sie. Wenn jemand, habe ich auch, glaube ich, in einem Buch gelesen, ein Beispiel in Israel, dann war mal einer hinter den Schafen unterwegs und hat sie getrieben. Und dann haben die Leute im Bus gefragt, was ist denn da los? Du hast gesagt, ein Hirte läuft immer vor seinen Schafen weg. Und dann ist er ausgestiegen, der Gruppenleiter, und hat mit dem Mann gesprochen und hat gesagt, ja, das ist nicht der Hirte. Und das ist der Schlachter. Der Schlachter, der treibt sie vor sich hin, aber der Hirte, der führt, der geht vorweg. Was heißt das, vorweggehen? Vorweggehen heißt, Entscheidungen zu treffen. Und das hoffentlich nach guter Beratung, nach Studium des Wortes, nach gemeinsamer Beratung, nach Recherche. Der Gemeinde Vision zeigen, die Mission zeigen, Leitbilder, Dienstphilosophie, ihn zeigen, wo es lang geht. Aber auch das Führen, das Anleiten geschieht persönlich. Wiederum in Jüngerschaft, persönlich. Wahrheiten ins Leben sprechen und dem Einzelnen helfen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Das Führen ist manchmal gar nicht so leicht, oder? Menschen zu führen. Vielleicht denkst du, es hängt mit deiner Persönlichkeit zusammen, vielleicht mit deinem Alter. Irgendetwas kann ein Hindernis sein. Aber wahrscheinlich ist das größte Hindernis, warum Menschen sich nicht so gut führen lassen, was? Ja, Vorbild, oder ich würde sagen, vor allem ihr Herz, ihre Sünde. Sie wollen nicht. Sie wollen gerne selbst bestimmen. Sie wollen nicht so gerne geleitet werden. Sie wollen sich nicht so gerne was sagen lassen, denn sie wissen natürlicherweise alles besser. Oder vielleicht scharen sie gleich schon andere Rebellen um sich. Und du sagst, ich habe keine Lust mehr auf den Dienst. Ich würde am liebsten hinschmeißen. Das mit der Leitung, der Führung von Menschen ist nicht so leicht. Oh ja. In spannungsgeladenen Situationen würden wir lieber davonrennen. So geht es mir auch. Aber dafür setzt Gott doch Hirten ein. Dafür gibt er der Gemeinde doch Führer, damit sie vorangehen. Gerade in solchen Situationen. Dann, wenn es Leitung braucht. Gott hat uns eine Autorität gegeben. Wenn du Ältester in der Gemeinde bist, dann gibt Gott dir diese Rolle, diese Autorität. Und wir haben in Hebräer 13 nur uns darauf fokussiert, was unsere Aufgabe ist als die Leiter. Aber der Vers beginnt ja, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, den Leitern zu folgen. Und wir sollten uns davon ermutigen lassen, es ist Gottes Plan, dass wir vorangehen. Auch wenn es hart ist, gerade wenn es schwer ist. Und gleichzeitig gibt es eine Warnung hier in 1. Petrus 5, Vers 3. Das können wir noch kurz aufschlagen. 1. Petrus 5, Vers 3. Hütet die Herde Gottes nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Das ist verboten, zu herrschen. Wir haben gesehen, deine Ausrichtung muss Dienst sein. Mit Hingabe, nicht herrschen. Also sei ein dienender Führer, ein dienender Leiter. Und deshalb gibt es auch Pluralität, damit wir gegenseitig uns als Älteste ermahnen können, zur Rechenschaft ziehen können, gegebenenfalls auf etwas hinweisen können, wo einer sich verrennt, wo einer sagt, ja, wir haben doch die Autorität, ich muss hier so entscheiden und wir müssen uns gegenseitig vielleicht etwas bremsen und etwas zurechthelfen. Hirten sollen die Schafe kennen, nähren, führen und schließlich viertens schützen. Schützen, denn Gefahren lauern überall. Schafe fürchten Raubtiere, Schafe haben keine starken Zähne oder reißenden Zähne oder Krallen oder Gift oder sonst irgendwas, um sich zu verteidigen. Schafe sind auf Schutz angewiesen. Und in Apostelgeschichte 20 sehen wir dies, wie gesagt, der Kontext dieser Rede ist uns gut vertraut jetzt. Und dort sagt Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Deshalb muss ein Hirte schützen, weil es Gefahren gibt für die Schafe. Und wiederum muss unser Schutz öffentlich die ganze Gemeinde ansprechen. Wir müssen die ganze Gemeinde vor falscher Lehre warnen. Wir müssen sie vielleicht sogar vor bösen Menschen mit falschen Motivationen, mit schlechtem Einfluss warnen. Vielleicht müssen wir sie allgemein vor gefährlichen Trends in unserer Kultur warnen, die Pluralismus und Materialismus, Relativismus, was auch immer die Schafe beeinflusst aus der Welt heraus. Also ein Hirte muss schützen, aber auch dann wieder persönlich. Auf der Basis von einer Beziehung, vom persönlichen Kennen, können wir viel wirksamer, konkreter, spezifischer warnen vor Sünden, in die sich jemand verstrickt. Vor Versuchungen, die ihn besonders leicht zu Fall bringen können. Vor Pflichten vielleicht, die er vernachlässigt. Dann kannst du konkrete, praktische Hilfen geben, auf Ressourcen verweisen, konfrontieren und ermahnen, wo es nötig ist. Und ja, sogar wenn ein Schaf sich von der Herde entfernt oder viel mehr noch von dem Hirten entfernt, von Christus entfernt, das Konfrontieren und in Liebe zurechthelfen, damit es eben nicht weitergeht auf seinem Irrweg. Dafür ist ein Hirte da, dass er die Schafe schützt, abzuweichen, abzudriften, vielleicht sogar mit den unangenehmen Schritten der Gemeindezucht, die uns doch so geboten sind und die so wichtig sind, so gut sind. Der Herr Jesus hat das gelehrt, der Herr Jesus hat es erfunden, dass wir einander konfrontieren, erst im Privaten, persönlich auf Sünde hinweisen, immer mit dem Ziel, was ist das Ziel der Gemeindezucht, jedes einzelnen Schrittes? Gewinnen, ja, zur Buße gewinnen. Nicht gegen jemand vorgehen, nicht gegen ihn, nicht ihn ausschließen, diesen Prozess durchziehen. Nein, gewinnen wollen wir die Leute, zur Buße gewinnen. Und das ist die Möglichkeit, Jakobus 5 endet ja damit, dass eine Seele vom Tod errettet werden kann. Was für eine Verheißung, wenn wir den Schafen nachgehen, den Irrenden, den Sündigenden. Aber eine Seele kann vom Tod errettet werden, durch diesen Einsatz, auch der Konfrontation, der Zurechtweisung. Und noch mehr, nicht nur das einzelne Schaf, sondern die ganze Gemeinde wird gesegnet durch Gemeindezucht. Inwiefern? Ja, die ganze Gemeinde wird gewarnt und die ganze Gemeinde wird geschützt. Oder? Sie werden geschützt davor, dass Leute in Sünde leben und die Sünde immer mehr um sich greift in der Gemeinde. Deine Aufgabe als Hirte ist es einerseits, das sündigende, unbußfertige Schaf persönlich dem nachzugehen und gleichzeitig die ganze Herde zu schützen durch die Gemeindezucht. Ja, das sind vier Aufgaben, die wir haben als Hirten. Alle mit dem Ziel, diesem Auftrag gerecht zu werden. Hab Acht auf die ganze Herde. Drei Anforderungen an deinen Hirtendienst haben wir uns angeschaut. Es beginnt alles mit der richtigen Ausrichtung. Sei ein demütiger Diener. Sonst kannst du nicht Acht haben auf die Herde, wenn dein Herz nicht am richtigen Fleck ist. Und da müssen wir immer wieder uns erforschen, Buße tun. Ja, es wird unseren Dienst kaputt machen, uns die Freude rauben, wenn wir nicht die Einstellung haben, ich möchte dienen, ich bin bereit zu opfern und ich erwarte nichts dafür. Das ist nicht, ich erwarte keine Größe unter den Menschen, sondern ich möchte dem Weg wahrer Größe folgen, des demütigen Dienstes. Zweitens, unser Augenmerk muss Menschen gelten, möge nichts das verdrängen können, unseren Fokus verrücken, sondern dass wir uns auf die Menschen fokussieren, denn Gott fordert Rechenschaft für Seelen. Und drittens, dass wir diese Aufgaben umsetzen, kennen, nähren, führen, schützen. Und ich kann sagen, überall habe ich Wachstumsbedarf und du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, nicht nur für mich, sondern auch für dich. Wir müssen wachsen. Aber vielleicht gibt es einen Bereich, wo du sagst, ja, das ist etwas, was ich vernachlässigt habe oder was wir als Hirten als Muster vernachlässigen. Dann geh da ran, weil wir müssen Acht haben darauf, dass wir alle diese Aufgaben umsetzen, um wirklich Acht haben zu können auf jedes einzelne Schaf. Immer im Kollektiv, aber dann auch für die einzelne Seele. Ich möchte dich aber auch noch ermutigen zum Schluss, bei aller Schwachheit, die wir haben, ja, wir müssen gestehen, dass wir nicht alles im Blick haben oder gar im Griff haben. Das schaffen wir nicht. Aber wir dürfen wissen, einerseits der wichtigste Trost ist, dass eben ein Hirte über uns steht, der Oberhirte, Herr Jesus Christus, und dass er auf die Seelen Acht hat, dass er Fürbitte für sie leistet, dass ihr Glaube nicht aufhört, dass er vor dem Thron des Vaters eintritt für uns, unseren Ausdauerlauf. Aber auch, dass allein schon diese Ausrichtung, dieser Fokus auf den Menschen, auf die einzelne Seele, dass der nicht ohne Frucht bleiben wird, wenn du diese Ausrichtung hast. Denn die Menschen werden sehen, ob du sie liebst. Sie werden sehen, ob du ihnen hingegeben bist, ob du wirklich Interesse hast an ihrer Person, ob du ihnen nachgehst. Ja, vielleicht schaffst du es nicht immer in dem Maße, wie du es eigentlich wünschst. Vielleicht übersiehst du Dinge, vielleicht bist du persönlich schwach, so wie ich und kämpfst damit. Aber die Schafe werden sehen, ob du sie liebst oder ob es dir um dein Studium geht vor allem oder um die Zahlen, dass sie stimmen oder was auch immer dich bestimmen kann. Menschen werden sehen, ob du sie liebst, ob du ihre Seele im Blick hast, ob du darauf achtest, ob du bestrebt bist, Beziehungen zu bauen und den Einzelnen zu sehen und nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das, ja, möge der Herr uns dazu stärken und ermutigen und so auch Segen geben für unseren Hirtendienst. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, für deine Anleitung. Wir danken dir, dass du der Oberhirte bist, der alles im Blick hat. Wir danken dir, dass du uns berufst zu diesem Dienst und dass du uns auch ausrüstest dafür. Und wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust, trotz uns. Aber wir beten auch, dass du uns anspornst, ermutigst, dass du uns aufzeigst, wie wir effektiver den Hirtendienst umsetzen können, wie wir die ganze Herde und auch kein einzelnes Schaf aus dem Blick verlieren. Bitte reinige du unsere Motivation, unsere Einstellung für diesen Dienst. Schenk, dass wir den richtigen Fokus haben und dann hilf uns, treu zu sein, Schritt für Schritt in unseren Aufgaben. Zu deiner Ehre. Amen. Ja, wir haben jetzt noch einige Zeit für Fragen. Wir haben, hier habe ich noch während ihr noch mal überlegen könnt, was sind vielleicht konkrete Fragen, hier ein paar praktische Schritte, wo du schauen kannst, ob ihr die schon alle so umsetzt. Ansonsten wäre das eine Empfehlung, was du tun kannst, um eben deine Aufgaben im Hirtendienst umzusetzen. Wie gesagt, es beginnt damit, überhaupt zu wissen, wer gehört zur Gemeinde, eine klar definierte Mitgliedschaft zu haben. Dann ist es hilfreich, wenn wir als Hirten, als Pluralität, als Mehrzahl, die Schafe aufteilen, um mehr Fokus haben zu können, aufrichten zu können auf einige der Schafe. Dann ist es eben wichtig, einen Plan zu haben. Wie möchte ich überhaupt den Kontakt zu den Schafen ausleben? Was ist realistisch? Wie kann ich es umsetzen? Und diesen Plan aufzustellen, dann ja, empfehle ich euch, dass ihr basierend auf eurem Verständnis von wer gehört zur Herde, diese Übersicht pflegt als Hirten und immer wieder als Grundlage nutzt für euren Dienst, dass ihr sie nutzt, um gemeinsam über die Schafe zu sprechen, euch abzudaten, wie man sagt, auf dem aktuellen Stand zu halten, womit kämpft gerade jemand, wofür können wir gemeinsam beten, wo brauchen wir vielleicht auch gegenseitig Rat und Unterstützung und uns auch zur Rechenschaft ziehen. Weil wenn wir uns die Schafe aufteilen, dass nicht irgendwie meine Mitältesten nicht treu sind in ihrem Dienst, sondern dass wir uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen, auf die Schafe Acht zu haben. Dann eine Anwesenheitsliste pflegen, vielleicht wenigstens für sonntags, genau gleich.
Das würde mich jetzt interessieren, wo wird das gemacht? Sonntags in Klemmbrett oder eine Hakenliste? Das würde mich mal interessieren.
Ja, vielleicht kann man dann auch die kollektive Weisheit nutzen. Ich meine, wie wir es machen, ist einfach, dass wir eine Liste haben, intern als Hirten und mit unseren Diakonen und wo auch unsere Diakone uns unterstützen und das eintragen und einfach darauf achten, wer ist da. Das ist hilfreich insofern, dass wir eben den Blick schulen und den Blick übernehmen, wer kommt, wer ist da und dass wir darauf achten können als Hirten. Genau, aber wie ihr das praktisch umsetzt, könnt ihr euch auch untereinander austauschen, Best Practices und selbst mal überlegen, was für eure Gemeindegröße sinnvoll ist. Ich würde nur empfehlen, dass wir selbst die Verantwortung dafür übernehmen und nicht erwarten, weil wenn die Leute eintragen, ich glaube, das kann eher lückenhaft sein und es ist gut, dass wir selbst dafür die Verantwortung übernehmen und darauf achten. Kurz noch hier diese Punkte durchgehen, die Lehre strategisch planen, also wenn wir die Schafe ernähren sollen, habt einen Plan dahinter, was ihr lehrt und zwar in der Gesamtschau auf euer Predigtdienst, die verschiedenen einzelnen Gruppen, vielleicht Männer, Frauengruppen, was auch immer ihr für Veranstaltungen, für Gruppen habt in der Gemeinde, aber dass ihr sicherstellen könnt, wir lehren den ganzen Ratschluss, wir lehren Tiefgang, Überblick, wir lernen praktische Themen, wir lehren, was die Gemeinde wirklich braucht und darüber dahinter einen Plan zu haben, eine Strategie. Siebtens, Aufschau nach Gefahren halten, das ist klar, dass wir da auch den Blick drauf haben müssen, auf die Kultur, auf die sogenannte Christenheit, auf das, womit sich die einzelnen Leute füllen, damit wir es auch adressieren können und Gemeindezucht praktizieren, falls nötig, beziehungsweise es ist nötig, mindestens im Kleinen, da wo Sünde im persönlichen Miteinander geschieht. Genau, das ist einfach als kurzen Überblick, aber wie gesagt, jetzt könnt ihr gerne konkreter nachfragen. Ja, die eine Frage wäre für mich eben überhaupt der Hintergrund, die Geschichte, wie leben wir das als Gemeinde, überhaupt Mitgliedschaft? Sprechen wir von Anfang an darüber, was bedeutet Verbindlichkeit in dieser Gemeinde? Also da, ja, wir haben eine Erklärung, die Schafe abgeben, wenn sie die Christen abgeben, wenn sie Teil der Gemeinde werden, wozu sie sich auch bekennen. Und dann können wir sie auch auf Basis dessen zur Rechenschaft ziehen und sagen, du verpflichtest dich eben, so wie die Bibel uns aufruft, teilzuhaben an der Gemeinschaft, an den Versammlungen, Acht zu haben aufeinander, auf andere Geschwister in der Gemeinde und so dich eben nicht zu entziehen. Also das ist schon mal natürlich der beste Weg, wenn wir das als Grundlage haben und wenn Gemeindeglieder sich selbst dazu bekennen, nicht weil wir das als extra biblische Gesetze haben, sondern weil die Schrift es selbst lehrt. Das wäre für mich der erste Schritt und natürlich, wenn das noch nicht vorhanden ist, ist schwieriger, wie wir da wie wir damit umgehen können, aber selbst dann würde ich sagen, unsere Verantwortung als Hirten ist es, Klarheit zu haben, wer gehört dazu, dann wäre die Frage bei solchen Personen, wo stehen sie überhaupt in ihrem Glaubensleben, in ihrem Bekenntnis, vielleicht ist es eher ein, gut, das wären vielleicht eher Folgefragen oder wo wir dann individuell mal sprechen müssten, um was für Fälle geht es, aber es kann sein, dass wir, also ich würde zumindest nochmal sagen, als Hirte möchte ich Klarheit schaffen. Ich möchte wissen, ist das jemand, der Teil der Gemeinde ist, der Mitglied der Gemeinde ist, der ein Glaubensbekenntnis hat, der sich zum Glaubensbekenntnis der Gemeinde bekennt und zur Dienstphilosophie, irgendwie darüber Klarheit schaffen, weil ich möchte wissen, für wen trage ich Verantwortung, inwiefern und dafür muss ich das Gespräch auch in irgendeiner Form suchen. Aber das jetzt spiele ich mal nicht selbst weitere Fälle durch, sondern erstmal so als ersten Schritt der Antwort. So, ich meine, ich würde früher ansetzen mit, mit dem Bekenntnis dieser Person zum Herrn und zu seiner Gemeinde, nicht jetzt direkt mit mir als Hirte anfangen, sondern einfach die Schrift ist voller Einanderaufforderung. Die Schrift fordert dazu auf, wie er als Teil der Gemeinde leben soll. Aber vielleicht zeigt sich in so einem Gespräch manchmal auch recht früh, da fehlt viel Grundlegenderes in der Liebe zum Herrn, wovon das Fernbleiben aus der Gemeinschaft oder das Zurückziehen nur eine Frucht ist, weil vielleicht die Person nicht möchte, dass ich ihm zu nahe trete und wir über sein Leben sprechen. Und das kann nur eine Frucht davon sein, dass was eigentlich vielleicht im Verständnis vom Evangelium und in der Liebe zum Herrn mangelt. Aber das müssen wir dann herausfinden im Gespräch. Da würde ich jetzt keine Zahl nennen. Ich denke einfach, wir müssen auf alle achten, ja, das ist unsere Verantwortung, acht auf die ganze Herde. Und je nachdem, was eure Situation ist, kann es sein, ihr denkt vom Schlüssel, ich muss auf 60 Schafe achten, das schaffe ich nie und nimmer, achte ich nur auf 20, nee, das geht nicht, du musst auf alle achten. Aber dann musst du eben Stück für Stück sehen. Wir haben über die Qualifikation eines Ältesten gesprochen. Wir wollen, dass jeder Christ in diesen Eigenschaften wächst und wir wollen die identifizieren, die Gott als Älteste beruft, und dann wollen wir sie einsetzen. Das heißt, wir arbeiten immer daran, das muss immer unser Fokus sein. Maximieren die Zahl der Ältesten, der Diakone, überhaupt der hingegebenen Mitarbeiter in der Gemeinde, das wird helfen. Ich würde jetzt keine Zahlen nennen, sondern eher sagen, was ist der Weg? Der Weg ist einerseits, ich muss Verantwortung übernehmen für die, die Teil unserer Gemeinde sind, Punkt. Und dann muss ich einen weisen Weg finden, wie schaffen wir das gemeinsam. Wir haben auch als Hirten unterschiedliche Situationen, wie viel Zeit wir haben für den Gemeindedienst. Manche sind Vollzeit berufstätig, andere Teilzeit, andere haben vollen Fokus auf die Gemeinde. Das spielt natürlich mit rein. Sicherlich auch unsere Gaben, welche Dienste wir ausführen in der Gemeinde, also wie wir uns das aufteilen als Älteste, das spielt alles mit rein. Deswegen würde ich nicht einen Schlüssel sagen für jeden Ältesten, sondern das müssen wir individuell beurteilen. Aber am Ende müssen alle Schafe abgedeckt sein und wir müssen einfach immer mehr qualifizierte Leiter zurüsten. Genau, also wir leben das auch so, mit Hauskreisen sehen das als hilfreich, weil es bietet uns ganz natürliche Wege, um die Schafe regelmäßig zu sehen, auch in einem persönlichen Rahmen, wo man sich besser kennenlernen kann, sich Gespräche ergeben, wo man Co-Leiter zurüsten kann, aber gleichzeitig auch da, ich würde jetzt nicht von Zahlen sprechen, sondern sagen, das muss einfach müssen die Gemeinden beurteilen, ich weiß auch ihr, das führt alles zu weit, wie wir das alles leben, deswegen müssen wir hier ein bisschen allgemein bei Prinzipien bleiben, aber können natürlich auch individuelle Fälle später noch in der Pause besprechen, wenn ihr da Fragen habt oder ihr sprecht untereinander und versucht euch gegenseitig zu unterstützen. Weitere Fragen? Ja, also ich meine, was wir gesehen haben, ist, letztlich ist es eine Sache des Verständnisses, ob ich ein Diener bin, ne? ob ich Hingabe, sagt Petrus, 1. Petrus 5, Vers 3, was wir gesehen haben, ob ich Hingabe an die Herde habe, an die Schafe, oder ob ich auf dem Thron sitze. Ne? Das ist was ein Herrscher macht, der sitzt selbst auf dem Thron. Für uns sitzt der Herr auf dem Thron. Das heißt, letztlich ist es immer unser Ziel als Hirten, den Blick auf den Herrn zu richten, dass Christus in ihnen Gestalt annimmt, dass sie immer mehr werden wie er, dass sie ihn lieben lernen. Wenn ich ein Herrscher bin, dann richte ich den Blick auf mich und dann reiße ich die Autorität an mich, die mir nicht gebührt. Wir können als Hirten das Maß unserer Autorität überschreiten. Wie machen wir das? Wir müssen da laut und klar sein, wo die Schrift klar redet. Und die Schrift verurteilt einige Dinge, nennt sie Sünde, und das müssen wir so ansprechen. Und da sprechen wir in der Autorität Gottes. Da herrschen wir nicht. Aber wenn die Schrift nicht spricht, wenn die Schrift Freiheiten lässt, oder ich denke auch an Menschen, die aus den verschiedensten Hintergründen kommen, wo wir geduldig und sanft mit umgehen müssen. Wir haben die Qualifikation eines Hirten angeschaut. Es ist so wichtig, dass wir diese Einstellung der Geduld gegenüber Menschen bewahren. Und wenn wir sagen, in der Kindererziehung musst du das und das so machen oder deine Kinder müssen an eine christliche Schule gehen, weil meine machen das auch und das ist einfach die beste Lösung hier in unserer Stadt, dann müssen wir vorsichtig sein. Vor allem, oder wenn wir sagen, Du fragst nach Beispielen. Ich muss vorsichtig sein, aber ich bin davon überzeugt, dass es gut ist, wenn eine Mutter viel Zeit mit ihren Kindern verbringen kann, ja, als Väter auch, aber dass die Mutter viel Zeit mit ihren Kindern verbringen kann. Unsere Aufgabe ist zu erziehen. Aber kann ich jemanden, der Familie, die neu in die Gemeinde kommt und irgendwie da noch eine andere Kultur mitbringt und jetzt hat die Frau gerade eine Ausbildung oder ein Studium angefangen und ich sage, das geht so nicht. Bei uns sind alle Mütter zu Hause und ich sage, okay, du musst erstmal das und das und das ändern, bis du hier Mitglied sein kannst oder mache in einer anderen Form Druck. Ich denke, dann gehe ich in etwas, was zwar weise biblische Prinzipien sind, aber über meine Autorität hinaus, über die Autorität des Wortes Gottes hinaus und mache Vorschriften. Das ist ein Bereich des Herrschens. Ein Beispiel des Herrschens. Okay? Sonstige Fragen? Ich weiß gar nicht, wie die Zeit so. Okay, also letzte Frage. Also aktuelle Anliegen, da die fordern wahrscheinlich eher Flexibilität. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Paulus, wie wir in Apostelgeschichte 20 gesehen haben, sagt, er hat den ganzen Ratschluss gelehrt, nichts zurückgehalten. Und wir haben das auch schon bei der Präkonferenz zumindest besprochen, über Auslegungspredigt und wie das unser Ziel ist, wirklich das Wort Gottes zu lehren und nicht immer wieder unsere Lieblingstexte, Lieblingsthemen, das rauszupicken. Wenn das unser Ziel ist, dann sollte das sich in einem strategischen Plan wiederfinden. Und das kann zum Beispiel sein, dass wir haben gerade Predigtserien über den Hebräerbrief und die Offenbarung. Das sind wichtige Themen, die dort besprochen werden. Wichtig, auch solche Bücher zu behandeln. Die Gemeinde kann eine Menge daraus lernen, aber wir wissen, wir gehen Vers für Vers durch Abschnitte durch. Das braucht einige Zeit und dann wissen wir, das behandelt einige Themen sehr gut, aber andere Themen nicht. Wir wollen auch das Alte Testament lehren. Wir wollen Grundlagen des Glaubens lernen. Hebräerbrief, Offenbarung, das sind schon herausfordernde Bücher. Und bearbeiten manche Themen sehr ausführlich und grundlegend, das ist gut, aber was ist mit dem roten Faden durch die Schrift? Was ist mit den Grundlagen des Glaubens? Was ist mit der Zurüstung von Mitarbeitern für den Dienst? In den Hauskreisen ergänzen wir das durch eine praktischere Serie über die Einanders, über unsere Einheit im Miteinander als Gemeinde. Im Männertraining versuchen wir über das Zuhause zu lernen, über die Rolle des Vaters, des Ehemannes, für die Alleinstehenden, sexuelle Reinheit, das Thema zu betonen, einfach diesen Überblick zu haben und immer wieder zu sehen, was haben wir in den letzten Jahren, in den letzten Monaten behandelt, wo müssen wir ran, was natürlich beziehen wir immer wieder Entwicklungen, aktuelle Entwicklungen, Nöte mit ein, aber so versuchen wir den Überblick zu haben, was haben wir länger nicht gelehrt, was müssen wir mal ansprechen, wir haben so einzelne Gemeinschaftsstunden, Bibelstunden, wo wir immer wieder dann auch aktuelle Themen wie Politik und Wahlen Bezug nehmen können oder Israel, Gottes Sicht darauf oder die Rolle der Frau, Hermeneutik und so versuchen wir einfach verschiedene Themen abzudecken und so ein bisschen auch einen Überblick zu bewahren. Ja, das ist damit gemeint und auch da wieder setzen wir individuell unterschiedlich um, aber unsere Verantwortung ist es, den ganzen Ratschluss zu lehren und unsere Verantwortung ist auch, auf verschiedenen Reifegraden die Geschwister zuzurüsten. Gut, ja, in diesem Sinne beenden wir die offizielle Fragerunde. Wie gesagt, wir können gerne noch persönlich uns unterhalten und ihr euch untereinander austauschen. Das ist so ein Segen an dieser Hirtenkonferenz, dass wir zusammenkommen als Geschwister aus verschiedenen Gemeinden, uns gegenseitig ermutigen können. Danke für eure Zeit hier und Aufmerksamkeit und möge Gott eure Dienste segnen und euch gebrauchen, Acht zu haben auf die ganze Herde. Amen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.